Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute kommt der dritte und damit erstmal letzte Teil zum Thema Stablecoins. Wir haben hier eine kleine Trilogie gehabt mit der Folge 1. Was sind eigentlich Stablecoins? Was gibt es für Unterschiede bei den verschiedenen Stablecoins? Was sind die Vorteile für die verschiedenen Nutzergruppen, also für Unternehmer, für dich und mich als Privatperson bis hin zu einem Exchange-Betreiber? Und in Folge 2, da haben wir einen richtigen Deep Dive zum Thema Tether gemacht. Also wir haben in die Bücher von Tether geschaut und haben uns vor allem dann auch die Risiken von Tether bzw. von Stablecoins allgemein angeschaut. In der heutigen, vorerst letzten Folge zu diesem Thema werden wir etwas aktueller. Wir schauen uns nämlich den PayPal-Coin, also diesen neuen PayPal-Stablecoin, etwas genauer an. Und ich wage den Ausblick in die Zukunft, wohin das alles führen könnte mit den ganzen Stablecoins. Und natürlich schlagen wir dann auch noch die Brücke zu Bitcoin. Vor kurzem kam also diese News im Bitcoin-Space, aber vor allem auch in der Payment-Branche habe ich es bemerkt, dass es wirklich Schlagzeilen gab, weil PayPal seinen eigenen Stablecoin angekündigt hat beziehungsweise dann auch direkt schon veröffentlicht hat. Für mich nicht wirklich eine große Überraschung. Ich gehe auch fest davon aus, dass zum Beispiel Elon Musk bei seinem Umbau von Twitter, in welchem ja auch dann später Zahlungen integriert werden sollen, da wird früher oder später auch ein X-Stablecoin oder wie auch immer der sich nennt, dann drin sein. Ich denke, dass auch global tätige Banken nach und nach in dieses Stablecoin-Game einsteigen werden. JP Morgan hat zum Beispiel seit 2020 schon einen hauseigenen Stablecoin. Auch die deutsche Kreditwirtschaft, bei welcher sich Vertreter aller Banken bzw. Bankenverbände und Sparkassen Deutschlands an den Tisch setzen, die haben bereits 2021 ein gemeinsames Papier unter dem Namen Europa braucht neues Geld veröffentlicht. Und hier geht es zum Beispiel auch in einem größeren Kapitel um den sogenannten Chiralgeld-Token, also die Tokenisierung von Chiralgeld. Die Banken nehmen dein Geld auf dem Girokonto und legen das sozusagen auf die Blockchain. So hast du die, in Anführungszeichen, Sicherheit der Bank und gleichzeitig die Vorteile der Blockchain. Seit der Veröffentlichung des Papiers hat man dann aber nicht mehr ganz so viel gehört, aber im Prinzip ist dies auch nichts anderes als ein Stablecoin und wäre natürlich definitiv besser als der digitale Euro. Wenn Banken anfangen, Stablecoins auszugeben, dann sollten die natürlich untereinander dann auch fungibel sein. Also der Sparkassen-Stablecoin sollte auch mit dem Volksbank-Stablecoin 1:1 getauscht werden können und umgekehrt. Oder wir haben, was für mich eigentlich kaum vorstellbar ist, so eine Art freien Markt, was das angeht. Das hat dann ein wenig was von dieser Free-Banking-Zeit in den USA von 1837 bis 1865. Damals gab es keine zentrale Aufsicht für Banken und die Banken haben einfach alle ihre eigenen US-Dollar ausgegeben. Die waren dann teilweise mit keinen Vermögenswerten besichert und dadurch entstanden Wechselkurse unter diesen dann entsprechenden unterschiedlichen Dollar. Und damals lief dann natürlich entsprechend jede Bank Gefahr, an Reputation zu verlieren, sodass plötzlich niemand mehr diesen eigenen US-Dollar dieser Bank halten wollte, weil das Vertrauen einfach weg war. Für mich einfach heute kaum vorstellbar, aber für den Markt wäre das vielleicht sogar gesünder als die heutige Bailout-Mentalität, in welchem Banken im Notfall einfach gerettet werden, wie zuletzt bei der Credit Suisse gesehen, weil die Übernahme wäre durch die UBS wahrscheinlich auch nicht ohne staatliche Zusicherungen zustande gekommen. Also es könnte sehr, sehr viel passieren mit Stablecoins. Dieses Beispiel halte ich für sehr unwahrscheinlich. Wir gucken uns deshalb mal ein wahrscheinlicheres Beispiel an, beziehungsweise eins, das schon da ist, den PayPal-Coin. In den USA, Großbritannien, Australien, Neuseeland, Kanada, Singapur und Japan kann man über sein PayPal-Konto bereits seit einiger Zeit Bitcoin und andere Kryptowährungen kaufen. Natürlich kann ich die dort auch verwahren, verkaufen oder transferieren, beziehungsweise damit auch im Checkout-Prozess von PayPal bezahlen. Und mittlerweile haben sie dieses Krypto-Angebot, wenn man so nennen will, um diesen hauseigenen Stablecoin erweitert. Lasst uns zunächst mal die Gebühren ein bisschen in Blick nehmen, die hier entstehen, wenn Coins untereinander getauscht werden, wenn ich mir Bitcoin kaufe, verkaufe, damit bezahle und so weiter. Davor aber noch kurz eine Info, weil gleich fällt ein, zweimal der Begriff Venmo. Venmo ist eine App, die vor allem bei Millennials unter Generation Z sehr, sehr beliebt ist und da kann man einfach Geld an Freunde oder Familienmitglieder sehr, sehr einfach umherschicken und Venmo gehört auch zu PayPal. Beliebt ist die App vor allem in den USA, Australien und Großbritannien. Der Kauf und Verkauf von Kryptowährungen bei PayPal hängt natürlich wie meistens von der US-Dollar-Summe ab. Bei unter 5 US-Dollar hast du 49 Dollar Cent Gebühren, was mindestens schon mal 10% sind. Bei 100 Dollar bist du dann schon bei 2,49 Dollar und ab 200 Dollar Kaufwert sind wir bei 1,8% und wenn es in den vierstelligen Bereich geht, bei 1,5%. Damit ist PayPal bei kleineren Beträgen wirklich extrem teuer und ab 200 Euro jetzt auch nicht günstig, aber in etwa der Range mit vielen anderen Anbietern und klassischen Exchanges. Wenn du vom PayPal Stablecoin direkt in Bitcoin tauscht, dann fallen ähnliche Gebühren an. Die Staffelung ist, vermutlich auch um ein bisschen intransparenter zu sein, würde ich sagen, nämlich anders aufgeteilt an der Stelle. Du zahlst aber auch da bei diesem Tausch Stablecoin in Bitcoin 1,75%. PayPal bietet auch die Möglichkeit, deine Bitcoin abzuziehen, also zum Beispiel an deine eigene Hardware-Wallet zu senden. Da verlangen sie natürlich Transaktionsgebühren. Klar, die Miner wollen entsprechend ihre Netzwerkgebühr haben, also die geht dann eher nicht an PayPal, sondern generell ans Netzwerk. Wenn du von einem PayPal-Account an einen anderen PayPal-Account oder auch an einen Venmo-Nutzer deine Bitcoin schicken willst oder auch den PayPal-Stablecoin, dann ist das kostenlos. PayPal schreibt in den AGBs sogar hierzu, dass diese Zahlungen an Venmo-Kunden off-chain getätigt werden. Das spricht eben auch dafür, dass hier gar keine Zahlung getätigt wird, also on-chain zumindest nicht, sondern PayPal hat einfach einen Datenbankeintrag und trägt ein, dass du jetzt 100 Dollar weniger hast und der Empfänger 100 Dollar mehr beispielsweise. Genau das gleiche passiert natürlich auch bei Wallet of Satoshi zu Wallet of Satoshi oder wenn du in Deutschland von deinem PayPal-Konto Euro an einen Freund schickst, der auch bei PayPal ist, da wird ja keine SEPA-Zahlung im Hintergrund angestoßen, sondern einfach ein Datenbankeintrag geändert. Dennoch überrascht es mich ein bisschen, dass da PayPal keine gesonderten Gebühren verlangt beim Abziehen deiner Coins sozusagen, weil hier viele Exchanges, wie jetzt Binance beispielsweise, da richtig zulangt, weil die sagen, ja okay, wenn du die wegtransferierst, dann will ich entsprechende Gebühren haben, weil die wollen den Kunden natürlich im eigenen Ökosystem halten und da verlangen sie schnell mal 10 oder 20 US-Dollar. Zum Empfang von Kryptos muss man noch was sagen bei PayPal, denn diese Coins, die du empfängst, die durchlaufen, wie man es wahrscheinlich auch vermutet, bei PayPal so eine Art Risiko- und Funktionsüberprüfung. Erst wenn diese Überprüfung keine Bedenken zeigt, dann werden dir die Coins gutgeschrieben. PayPal behält sich aber vor, die Coins bei Bedarf auch nachträglich noch einzufrieren und eine Nutzung dieser zu verhindern. Das ist nicht verwunderlich, zeigt aber ganz klar auch hier dieses Drittparteienrisiko dieser Custody-Möglichkeit. Und dann gibt es dann noch den sogenannten PayPal Checkout with Crypto. Du kannst also in Kryptowährungen deinen Einkauf bezahlen. Der Händler, also zum Beispiel der Betreiber des Online-Shops, bekommt letztlich sein Geld in Dollar. Der will in der Regel ja auch keine Bitcoin, sondern eben Dollar haben, weil er in Dollar wahrscheinlich auch seine Lieferantenrechnungen bezahlen muss. Eigentlich ist der Bezahlvorgang sogar nicht mal in Dollar. Denn beim Checkout mit PayPal werden deine Bitcoin verkauft. Wenn du also für 100 Dollar etwas mit Bitcoin über PayPal bezahlen willst, dann verkauft PayPal für dich Bitcoin im Wert von 100 Dollar und bezahlt damit den Händler. PayPal tauscht deine Satoshis zudem immer in US-Dollar, heißt, wenn du in Großbritannien den Dienst nutzt, dann werden deine Satoshis in Dollar getauscht, die Dollar werden dann in Pfund getauscht und damit wird dann dein Warenkorb bezahlt. Der Tausch von Bitcoin in Dollar kostet dich Gebühren laut PayPal. Ich habe nicht gefunden, wie hoch diese Gebühren sind, daher gehe ich davon aus, dass es die bereits erwähnten mindestens 1,5% Kauf- oder in dem Fall Verkaufsgebühren sind. Und dann müssen wir bei dem Beispiel von Großbritannien natürlich noch die Dollar in Pfund tauschen und auch das kostet Gebühren, wie beim klassischen Tausch von einer Währung in die andere. Im Prinzip hat PayPal ein anderes Vorgehen als die meisten anderen Angebote in dem Bereich. Meist ist es nämlich so, dass du deine Satoshis abgibst, der Händler tauscht dann die Satoshis in Euro oder Dollar und transferiert sie entsprechend dem Händler. Durch die gedrehte Reihenfolge, Kunde tauscht in Dollar und sendet dann das Geld, wirkt es für mich, als hätte PayPal das halt einfach kurz eingeführt, weil wirklich sauber finde ich die Lösung ehrlich gesagt nicht. Oder sie wollten einfach sowohl den Tausch von Bitcoin in US-Dollar und bei Bedarf in die Fremdwährung auf Seiten des Kunden haben, dass dieser die Kosten trägt. Auch wenn nach dem Checkout noch weitere Gebühren wie zusätzlicher Versand oder Steuern anfallen, dann bucht PayPal diese Gebühren vom Dollarkonto. Da sollte also entsprechend auch Geld drauf sein. In jedem Fall entsteht aber beim Bezahlen bzw. ja dann in dem Moment beim Verkauf ein steuerpflichtiger Vorgang. Sollte der Dienst in Deutschland irgendwann mal verfügbar sein, müsstest du also entsprechend tracken, ob du die Satoshis bereits über ein Jahr gehalten hast und sie damit steuerfrei sind oder bei angefallenen Gewinnen schauen, ob du hier vielleicht was versteuern musst. Auf Seiten des Händlers fallen die klassischen PayPal-Gebühren an. Unter Umständen besteht PayPal aber auf eine zusätzliche Risikogebühr, was bei Krypto auch ein Stück weit wahrscheinlicher ist wie bei Dollarzahlungen. Daher könnten noch Gebühren bei den Händlern on top kommen. Die normalen Gebühren sind aber bereits wirklich heftig. Daher mal kurz nur für dich als Anhaltspunkt die Standardkonditionen für Händler in Deutschland, die PayPal-Zahlungen akzeptieren wollen. Standard sind Gebühren von 2,99% des Umsatzes plus 39 Cent fix. Bei einer 100-Euro-Zahlung sind es also stolze 3,38 Euro, also fast 3,4%. Und bei einem Warenkorb von nur 10 Euro sind es mit 68 Cent stolze 6,8% Gebühren. Und wenn in Deutschland jede dritte Zahlung in einem Online-Shop aktuell über PayPal läuft, dann kannst du jetzt natürlich ausrechnen, warum die sich, sorry für die Ausdrucksweise, aber warum die sich dumm und dämlich verdienen. Aber jetzt mal genug über PayPals, wenn man so will, klassisches Kryptoangebot. Widmen wir uns mal dem PYUSD, also dem Stablecoin aus dem Hause PayPal. Die News dürfte für Leute, die sich näher mit Stablecoins und den Entwicklungen beschäftigen, nicht wirklich überraschend gewesen sein. Es gibt auch Gerüchte, dass PayPal den im Prinzip fertigen Stablecoin schon seit mehreren Jahren in der Hinterhand hat. Über die Gründe, warum sie gerade jetzt damit live gehen, kann man dann aber natürlich nur spekulieren. Prinzipiell ist es aber auf jeden Fall als, aus meiner Sicht zumindest, sehr bullish zu werten. Auch PYUSD, ein Name, der mir bislang viel schlechter als USDT über die Lippen kommt, auch dieser ist natürlich ein US-Dollar Asset-Backed Stablecoin. Heißt, auch hier sind wie bei Tether oder USDC die hinterlegten US-Dollar in Cash oder Cash-Äquivalenten hinterlegt. Im Detail gehen wir da aber heute nicht drauf ein. Hör einfach in die letzte Folge, Teil 2 der Stablecoin-Serie mit dem Tether Deep Dive. Da haben wir bei Tether mal einen sehr tiefen Blick in dieses Thema gewagt. Ganz wichtig zu erwähnen, dass nicht PayPal der eigentliche Herausgeber des Stablecoins ist, sondern Paxos. Dieses Konstrukt, im Prinzip über den Einbezug eines Dienstleisters, ermöglicht es auch anderen Firmen oder Finanzdienstleistern, recht schnell einen Stablecoin einzuführen. Nach PayPal ist es für mich persönlich nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann auch mal Amazon, Meta einen ähnlichen Schritt wagen werden und Elon Musk mit X sowieso. Er will aus Twitter ja sowieso so eine Art WeChat machen, das heißt Messenger, Social Media, Amazon und Bezahl-App in einem. Da passt ein hauseigener Stablecoin natürlich perfekt rein. Ein weiterer Kandidat, den man vermutlich zunächst nicht sofort auf dem Schirm hat, ist für mich Walmart, aber dazu gleich mehr. Die Frage, die man sich jetzt natürlich noch stellen muss, wozu das alles eigentlich? In der ersten Folge der Stablecoin-Reihe habe ich die vielen Anwendungsfälle und Möglichkeiten für Privatpersonen, Händler, Unternehmen und Exchanges aufgezeigt. Aber wo sind die Anreize für das Betreiben, also das Emittieren eines solchen Stablecoins? PayPal hat im Februar 2023 bereits angekündigt, dass es einen Stablecoin namens PayPal Coin auf den Markt bringen wird. Aber wie schon erwähnt, ist PayPal selber gar nicht der Emittent dieses Stablecoins. Deshalb empfiehlt PayPal auf der eigenen Webseite, sich auch die AGB von Paxos anzuschauen. Denn wer den PayPal Stablecoin hält, verwahrt oder dann einfach nutzt, der stimmt nämlich auch den Paxos AGB zu. PayPal hat auch nichts mit der Verwahrung der Dollar im Hintergrund zu tun. Das ist alles die Aufgabe von Paxos. Heißt, wir müssen uns auch Paxos mal genauer betrachten, denn wenn jemand Schmuh mit den verwahrten Geldern treibt, dann ist das Paxos und PayPal kann sagen, ja gut, du hast den AGB zugestimmt, wir sind da fein raus, aber natürlich hätten sie entsprechend negative Presse. Paxos wird das Geld ausschließlich in US-Staatsanleihen und Reserve Repurchase Agreements anlegen. Letzteres sind diese Rückkaufversicherungen auf dem Repo-Markt, treue Podcast-Hörer erinnern sich. Was Paxos im Vergleich zu Tether nicht kaufen wird, sind aber beispielsweise Geldmarktpapiere. Spannend ist, dass Paxos klar kommuniziert, dass die Rendite dieser Wertanlagen an Paxos gehen und nicht an dich, obwohl dir eigentlich ja die Dollar gehören, und ihnen wird erlaubt, dass sie diese Erträge mit PayPal brüderlich teilen. Wenn du bei PayPal für einen US-Dollar einen PYUSD kaufst, dann kauft PayPal diesen im Hintergrund bei Paxos und beim Verkauf entsprechend umgekehrt. PayPal reicht sozusagen nur die Order durch und Paxos verpflichtet sich, diesen PayPal Stablecoin zu einem stabilen Preis zu einem US-Dollar zu kaufen bzw. zu verkaufen. Hier haben wir aber noch eine andere Konstellation entsprechend als bei Tether. Wieder der Verweis an die Tether-Folge, aber nochmals in Kurzform. Nicht jeder kann sich USDT bei Tether besorgen. Beim PayPal Stablecoin kannst du den PYUSD bei PayPal holen. PayPal kauft den Token dann für dich beim Emittenten, der sich verpflichtet, diesen immer für einen US-Dollar zu handeln. Ich gehe davon aus, dass der Stablecoin auch auf Kryptobörsen dann aber irgendwann gelistet wird in Zukunft. Auf einer Kryptobörse entstehen auch für Stablecoins ein Wert durch Angebot und Nachfrage, heißt der Kurs könnte auch dort schwanken. Bei Tether immer um sehr geringe Bruchteile, zum Beispiel die dritte Nachkommastelle. Hier hast du jetzt aber PayPal mit dem Spiel. Wenn der PayPal Stablecoin bei Coinbase auf 0,99 Dollar fällt, dann kannst du ihn dort natürlich kaufen und in aller Ruhe zu PayPal schieben und da bekommst du ja in der Regel dann deinen 1 Dollar zurück, das heißt, du hast 1 Dollar Cent Gewinn gemacht. Bei Tether musst du schauen, ob der Kurs bei einer anderen Kryptobörse gerade bei 1 Dollar steht und du musst schnell genug sein, bevor sich der Kurs entsprechend verändert hat. Wir haben mit PayPal bzw. Paxos im Hintergrund also eine Art Buyer of Last Resort. Solange das Vertrauen in das PayPal-Paxos-Konstrukt da ist, wird durch diese Arbitrage-Möglichkeit der PYUSD also sehr wahrscheinlich extrem wenig oder vielleicht gar keine Volatilität haben, weil jede Bewegung nach unten sofort als Arbitrage, wie eben beschrieben, genutzt wird von Marktteilnehmern, um einen vermeintlich risikolosen Gewinn einzufahren und dann geht der Kurs eben sofort wieder auf 1 Dollar. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, aber die Anzeichen stehen, glaube ich, recht gut, dass tatsächlich der PayPal Stablecoin noch stabiler ist als US-Dollar Tether. Paxos ist sogar so weit involviert, dass PayPal sich das Recht vorbehält, jederzeit die Unterstützung des eigenen Stablecoins einzustellen. Dann kannst du den Token wahrscheinlich noch auf einer eigenen Wallet nutzen, wobei PayPal dann entsprechend beim Rücktausch raus ist. Dann weiß ich auch nicht, wie groß der Nutzen entsprechend noch wäre, aber von dem Szenario gehen wir heute auch mal nicht aus. Zeigt aber ganz klar, wir müssen uns Paxos nochmal genauer anschauen, weil die eben eine zentrale, im wahrsten Sinne des Wortes, Rolle bei diesem Stablecoin spielen. Paxos ist ein Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das bereits 2012 gegründet wurde. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City und ist in den USA, in der Europäischen Union und in Singapur reguliert. Paxos bietet eine Reihe von Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte an, darunter eben auch den Handel, die Verwahrung und die Ausgabe von Stablecoins. Paxos ist der Herausgeber des Stablecoins Paxos Standard, der an den US-Dollar gekoppelt ist und Paxos Standard ist der erste Stablecoin, der von der New York State Department of Financial Services lizenziert wurde. Paxos ist auch ein früher Anbieter von Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte. Das Unternehmen hat folglich eine starke regulatorische Grundlage und bietet eine Reihe von Dienstleistungen an, die von Unternehmen und auch Einzelpersonen genutzt werden können. Paxos hat über 100 Mitarbeiter und wird unterstützt unter anderem von keinen geringeren als Goldman Sachs, Morgan Stanley und Barclays. Paxos ist im Übrigen auch der Herausgeber des BUSD, dem Stablecoin von Binance, beziehungsweise war der Herausgeber. Nach einer regulatorischen Prüfung gab Paxos dann nämlich die Zusammenarbeit mit Binance und die Herausgabe dessen Stablecoin BUSD im Februar diesen Jahres entsprechend auf. Ähnlich wie bei PayPal trat Paxos auch hier als Verwahrer der hinterlegten Reserven und als Emittent des Stablecoins auf. Paxos und PayPal arbeiten bereits länger zusammen, denn auch den bereits beschriebenen Kryptohandel, den PayPal anbietet, auch der läuft über die Crypto-Brokerage-Plattform von Paxos. Auch aus diesem Grund war es irgendwie naheliegend, dass der PayPal-Coin irgendwann mal kommt. Ich möchte an der Stelle jetzt nicht zu sehr ins Detail auf alle Risiken bei der Nutzung vom PayPal-Coin eingehen, denn in der Tether-Folge, also der letzten Folge, haben wir das eben ausführlich besprochen. Aber dennoch, mit Paxos und PayPal habe ich im Vergleich zu USDT und Tether eine Firma mehr mit involviert bei der Ausgabe und der Verwahrung der Reserven. Logischerweise steigen damit auch die Gefahren, zum Beispiel von regulatorischen Einschränkungen. Der Gesetzgeber der USA kann also Paxos und oder PayPal sagen, dass sie eine Adresse blacklisten sollen bzw. die Coins einfrieren sollen. Gerade weil beide Unternehmen in den USA reguliert sind und im Vergleich zu Tether vor allem PayPal ziemlich viel Reputation zu verlieren hat, aber natürlich auch die ganzen anderen Geschäfte weiter betreiben möchte, dementsprechend dürfte der PayPal Stablecoin, was Regulatorik angeht, sehr gehorsam sein. Ansonsten besteht eben vor allem die typischen Risiken, dass Paxos mit der Kohle abhaut, die Reserven zum Beispiel durch Kursverluste, keine 1:1 Deckung mehr aufweisen und so weiter und so fort. Es steht aber noch immer so ein bisschen die Frage aus, warum PayPal eigentlich einen eigenen Stablecoin ausgibt. PayPal taucht damit natürlich deutlich tiefer in den Kryptomarkt ein, der aber natürlich im Vergleich zum vorherigen oder aktuellen Geschäftsfeld noch lächerlich klein ist. Dadurch erreichen sie aber gegebenenfalls mehr und vor allem auch neue Kunden. Wenn du den PayPal-Coin an eine andere Wallet schickst, dann kann auch jemand ohne PayPal-Konto, weil diese Person kein PayPal-Konto hat, haben möchte oder in einem Land lebt, wo es gar nicht erlaubt ist, dann hat PayPal damit sich selbst ein bisschen platziert und steigert die Bekanntheit, vermutlich die Beliebtheit und der Nicht-Kunde wird irgendwann vielleicht doch zum Kunde beziehungsweise indirekt ist er ja eigentlich dann schon Kunde. Dann könnten sie auch ihren Umsatz steigern, weil PayPal generell eine noch höhere Marktdurchdringung erreichen würde. Es ist wichtig, einem Kunden mehrere Bezahlmethoden auch aufzuzeigen, egal ob beim Online-Shopping oder offline. Mit dem PayPal-Coin könnten sie auch neue Produkte und Dienstleistungen anbieten, zum Beispiel den Handel mit Kryptowährungen, den man auf der Plattform dann entsprechend attraktiver gestalten kann. Tether versus Bitcoin ist nicht zufällig das meistgehandelste Handelspaar im Kryptospace. Sie könnten leichter Kredite an Kunden vergeben. Und da sehe ich vor allem Entwicklungsländer als extrem attraktiv und als ein zu erschließender Markt für PayPal. Intern kann man natürlich auch die Effizienz steigern. Der Stablecoin könnte PayPal helfen, eigene interne Prozesse effizienter zu gestalten, indem ermöglicht wird, dass Zahlungen schneller und günstiger abgewickelt werden. Insgesamt kann die Einführung eines Stablecoins für PayPal ein wichtiger Schritt sein, um sein Geschäft zu erweitern, neue Kunden zu gewinnen und eben in eine Zukunftsindustrie zu gehen, die sehr wahrscheinlich sehr stark wachsen wird in den nächsten Jahren. Diese Liste ist jetzt sicherlich noch nicht vollständig, eine weitere Rolle spielt aber sicher natürlich auch das eigentliche Geschäftsmodell Stablecoin. Die Reserven werden in kurzfristige US-Staatsanleihen angelegt, die Rendite geht an Paxos, die Erträge dann eben mit PayPal teilen. Ich erinnere an der Stelle nochmal an den Quartalsgewinn von Tether mit stolzen 850 Millionen US-Dollar, nur durch genau dieses soeben genannte Geschäftsmodell. Wir kommen so langsam zum Ende dieser dreiteiligen Serie. Ich möchte jetzt aber noch so einen kleinen Ausblick geben oder so, ja, die ein oder andere Idee vielleicht mitgeben, wohin es mit dem Zahlungsverkehr oder mit Stablecoins in Zukunft gehen könnte. Und da komme ich jetzt nochmal auf Walmart zu sprechen, wie vorher angekündigt. Lasst uns hier mal ein kleines Gedankenspiel machen. Walmart hatte 2022 in den USA über ihre Filialen inklusive dem Online-Shop einen Umsatz von 570 Milliarden US-Dollar. Die haben ähnlich wie Lidl oder Netto in Deutschland auch eine eigene App im Einsatz. Wenn Kunden bei Walmart bezahlen, müssen die natürlich Gebühren an den Betreiber bzw. an Mastercard, Visa und Co. entsprechend abdrücken. Die Gebühren sind aufgrund der Verhandlungsmacht von Walmart natürlich viel günstiger als die vom Tante-Emma-Laden bei dir um die Ecke, da in den USA aber viel mit Kreditkarte bezahlt wird, die ja vermeintlich deutlich höhere Gebühren aufweisen, rechnen wir in unserem Beispiel einfach mal mit 0,75% Gebühren. Im E-Commerce sind die Gebühren ja in der Regel sogar noch höher und deshalb glaube ich, haut es so ganz grob zumindest hin. Wir haben also 570 Milliarden US-Dollar Umsatz mal 0,75% Gebühren und das macht stolze 4,3 Milliarden US-Dollar, die Walmart Gebühren allein für die Akzeptanz von Zahlungen jährlich abdrückt. Was wäre, wenn Walmart sagt, ich will, dass meine Kunden öfter meine App nutzen, damit erhöhe ich die Kundenbindung, ich mache einfach Rabattaktionen, ich kann den Kunden dann auch super tracken, kann so ein Kundenprofil erstellen, kann ihn auf Angebote hinweisen und so weiter und so fort. Jetzt kann ich beim Netto in Deutschland schon seit langer Zeit mit der App bezahlen. Was wäre, wenn Walmart diese Funktion mittels einem eigenen Stablecoin in ihre App auch einführt? Bei Netto weiß wahrscheinlich kein Kunde, dass hier im Hintergrund eine Lastschrift gezogen wird bei der Bezahlung. Bei Walmart ist es dem Kunden ja auch vollkommen egal, ob der am Ende mit einem Stablecoin oder mit einer Kartenzahlung zahlt. Es interessiert ihn einfach nicht. Hauptsache, er kann einfach und schnell bezahlen und darauf möchte ich hinaus, er kriegt irgendwelche Gutscheine bzw. Walmart gibt ihm Cashback. Hey lieber Kunde, nutzt zum Bezahlen unsere App und du bekommst 0,5% Cashback. Die Kosten für Walmart, für die Akzeptanz des eigenen Walmart Stablecoins, die liegen praktisch bei null, weil dieser Stablecoin wird ja eh über eine eigene Datenbank oder von mir aus eine eigene Blockchain dann wahrscheinlich verwaltet. Kann auch auf Ethereum laufen oder wo auch immer, völlig egal, weil die Wallets liegen bei Walmart. Wenn du in der App drin bist und dort Dollar einbezahlst, ja, dann liegen die Gelder sowieso bei Walmart und dann wird halt einfach ein Datenbankeintrag bei der Bezahlung getätigt und wir haben keinerlei Transaktionskosten. Der Kunde bekommt seine 0,5% Cashback und die weiteren eingesparten 0,25%, die nutzt Walmart für die Umsetzung des Stablecoins, die Bewerbung, Marketing, den Tausch in Fiat, in was auch immer. Und jetzt hältst du dieses Beispiel vielleicht für unwahrscheinlich, ich weiß es nicht, aber was natürlich dem Ganzen einen entscheidenden Faktor mitgibt, Walmart hat bereits 2019 ein Patent für eine Art Stablecoin beantragt. Das war damals, als Facebook gerade mit Libra bzw. später Diem um die Ecke kam. Auch da hat Walmart sehr aktiv versucht, sich ein bisschen einzubringen und in der Richtung aufzustellen. Walmart hat allgemein extrem viele Patente im Bereich Blockchain. Ich bin gespannt, was hier passiert. Das würde die Kryptoindustrie auf ein ganz anderes Level heben, wenn dann auch nicht Krypto- oder Nicht-Finanzdienstleistungsfirmen in diesen Markt einsteigen. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Firmen, nicht nur Walmart, sondern alle, die eben viele Zahlungen annehmen. Da denke ich an die ganzen Fastfood-Riesen, da denke ich an Tankstellen. Also das wird echt sehr, sehr spannend, was da in Zukunft noch passiert. Die Payment-Branche ist für alle Industrien grundsätzlich sowieso relevant und die Relevanz dürfte durch Industrie 4.0 und das Internet der Dinge deutlich zunehmen, weil wir eben noch viel, viel mehr Zahlungen oder Transaktionen haben werden. Und damit möchte ich auch zum Fazit dieser Stablecoin Deep Dive Trilogie kommen. Stablecoins sind eine Konkurrenz zu den aktuellen Zahlungsverkehrssystemen und vielleicht sogar auch zum heutigen Geld, was natürlich eigentlich gar nicht möglich ist, da es ja schließlich auf diesem heutigen Geld basiert. Weil wenn das Vertrauen fällt in den US-Dollar, dann ist natürlich genauso das Vertrauen auch in den US-Dollar-Tether weg, unabhängig davon, ob ich den Token schnell versenden kann oder eben nicht. Daher kann ich natürlich Stablecoins auch logischerweise nicht vom heutigen Fiat-Geld getrennt betrachten. Entsprechend ist auch vollkommen klar, dass jegliche Probleme, die wir im heutigen Geldsystem haben, auch bei Stablecoins auftreten. Also wichtig, im heutigen Geldsystem, nicht im Zahlungsverkehrssystem. Zumindest bei den heutigen Asset-Backed Stablecoins wie Tether, USDC oder eben auch den PayPal-Coin. Die Probleme im vor allem internationalen Zahlungsverkehr, die wir heute haben, diese können aber mit dieser neuen Form des Transferierens und Speicherns oder Verwahrens von Geld vielleicht nicht gänzlich beseitigt werden, aber ich kann sie sehr, sehr stark verbessern. Daher betone ich nochmals, bei Stablecoins besteht der Nutzen nicht in Dezentralität und liegt vielmehr in der neuen in Folge 1 beschriebenen Anwendungsmöglichkeiten. Das Thema Bank die Unbanked, das Integrieren von über 2 Milliarden heutzutage vom Finanzsystem ausgeschlossenen Menschen, das wird meiner Meinung nach größtenteils nicht durch Bitcoin gelöst werden, sondern über Stablecoins. Der Mehrwert, ein Bankkonto binnen Sekunden durch den Download irgendeiner App zu besitzen oder dieses Konto dort anzulegen, und ich muss niemanden dafür um Erlaubnis bitten, das ist natürlich ein absoluter Gamechanger. Und leider wird ein Großteil der Menschen im ersten Moment auch nicht verstehen, welche Risiken bei Stablecoins eigentlich bestehen, weil die Vorteile der Nutzung einfach im Fokus stehen. Entsprechend wird es wahrscheinlich auch bei Stablecoins in Zukunft noch zu einigen Scams kommen, beziehungsweise unschönen Ereignissen. Aber durch den Einstieg großer, etablierter Player wie eben PayPal werden die Risiken zumindest etwas kalkulierbarer und für den Normalo wahrscheinlich auch geringer. Denn PayPal hat einen Ruf zu verlieren und wird daher das Versprechen an die Halter ihres Coins nachkommen und diese wahrscheinlich jederzeit in einen US-Dollar je Coin umtauschen. Zudem sitzen die auf großen, großen Cash-Reserven, also die hätten genug Geld, auch wenn es mit dem Stablecoin mal schwierig läuft, da auf die eigene Tasche entsprechend das auszubezahlen. Wir werden im Bereich der Stablecoins sicherlich noch
eine Zunahme der Entwicklungsgeschwindigkeit und der Innovationsfreudigkeit erleben. Aus Bitcoin-Sicht werden hier sicherlich auch viele sehr, sehr wilden Anwendungsbereiche mit tollen Smart Contracts, die vermeintliche Probleme lösen, entsprechend umgesetzt. Mir persönlich ist das aber relativ egal, weil Menschen auf der ganzen Welt erhalten durch Stablecoins die Möglichkeit, unabhängig von Banken und der Politik ihres Landes Vermögen zu verwahren, was eben gerade in dritte Weltländer oder in Entwicklungsländern ein wirklicher Gamechanger ist. So können nämlich Menschen auf der ganzen Welt ihr Geld tauschen in eine verhältnismäßig stabile Währung wie den Euro, US-Dollar, was auch immer, weil auch hier wird der Dollar als Fluchtwährung sicherlich dominieren. Wenn ich in einem Land lebe, wo eine Inflation von 100% oder mehr herrscht, dann will ich natürlich aus dieser Landeswährung raus und da sind entsprechend Stablecoins eine sehr, sehr gute Lösung. Meiner Einschätzung nach werden Stablecoins mit zunehmender Verbreitung auch den Verfall von vielen heute schon praktisch kaputten Währungen extrem beschleunigen, da sich Menschen in Richtung US-Dollar via Stablecoin flüchten werden. Was Stablecoins nicht erfüllen und vielleicht auch niemals erfüllen können, ist das Geldsystem zu fixen. Stablecoins und Bitcoin sind für mich auch absolut keine Gegensätze, eher schätze ich, dass Stablecoins sehr positiv für Bitcoin sind. Die Adaption von Krypto, die Anzahl der Wallet-Anbieter, die Anzahl der Annahmestellen und ähnliches wird zunehmen. Wie beim digitalen Euro auch, bin ich der Meinung, dass diese Themen neue Menschen entsprechend auch auf Bitcoin aufmerksam machen. Zumal das Bitcoin-Netzwerk sogar eines der noch bei Stablecoins bestehenden Probleme lösen könnte, nämlich durch Lightning. Wenn Stablecoins auf dem Lightning-Netzwerk auf Bitcoin aufgesetzt werden, dann wäre das meiner Einschätzung nach der nächste große Gamechanger fürs Lightning-Netzwerk, für die Adaption von Stablecoins, aber auch für die Payment-Branche generell. Wenn ich über Lightning mit Stablecoins, also Fiat-Geld, was den beständigen in Anführungszeichen Wert des US-Dollars hat, in Echtzeit zu nahezu keinen Kosten weltweit versenden kann, das wäre ein absoluter Gamechanger. Und diese Kombination aus Lightning und Stablecoins, welche wiederum dann weltweit korrupte Regierungen und deren Kontrolle ihrer Bürger dadurch entmachten wird, ich glaube, das ist ein sehr, sehr positiver Ausblick für die Zukunft. Klar wird der US-Dollar hier in dem Moment immer weiter gestärkt, aber ich glaube, eins nach dem anderen. Wenn ich die Vorteile von Lightning, also die extrem günstige und instantane Zahlung mit Stablecoins kombinieren kann, dann wird dies nicht nur unfassbar viel Liquidität ins Lightning-Netzwerk bringen, es wird auch für mehr Traffic und somit mehr Routing-Fees sorgen. Die Anzahl der Nutzer würde massiv steigen und letztlich profitiert Bitcoin enorm. Bitcoin würde Stablecoins via Lightning auch noch ein fehlendes Puzzleteil, das Puzzleteil der Dezentralität, beisteuern. Klar, das Drittparteienrisiko, dass Tether einfach keine USDT mehr zurücktauscht in Dollar, das bleibt natürlich, aber das Einfrieren von Wallets oder von Token wäre via Lightning wahrscheinlich nicht mehr möglich. Entsprechend bin ich unfassbar bullish auf Taru und RGB, welche die Nutzung von Stablecoins auf Lightning in Zukunft ermöglichen sollen. Daher sehe ich Stablecoins als eine Art Zwischenschritt oder gar eine Unterstützung auf dem Weg zum Voranschreiten der Adaption von Bitcoin in der Masse. Und mit diesen Worten würde ich die Trilogie zum Thema Stablecoins auch abschließen. Wenn euch die Serie zu Stablecoins gefallen hat, dann wäre ich euch natürlich sehr dankbar, wenn ihr die Folgen entsprechend teilt und auf Spotify eine entsprechende Sternebewertung hinterlasst. Teilt mir auch gern euer Feedback mit und schaut mal in die Shownotes, da findet ihr auch den Link zu einer Folge, wo es um die enormen Risiken geht für die Finanzmarktstabilität und die Banken, die entstehen, wenn Stablecoins immer weiter an Bedeutung gewinnen. Und zum Abschluss dieser dritten und letzten Folge zu den Stablecoins noch die Frage, sind Stablecoins gut für Bitcoin? Ich sage ganz klar ja.